Meine Damen und Herren, liebe Nachtschwärmer, Küchenchaoten und Feinschmecker. Willkommen zu einer brandheißen Ausgabe von Messer und Gabel, dem Podcast, bei dem es nicht nur um gutes Essen geht, sondern um echte Küchendramatik mit Geschmacksexplosionen. Hier treffen sich zwei Männer mit einem Ziel. Drei geheimnisvolle Zutaten sollen in nur 30 Minuten in ein geniales Gericht gezaubert werden. Und hier sind auch schon eure Gastgeber.
Live aus Roberts Barbecue Lounge im Radebeul West.
Robert Henschel und Paulus Schieneff.
Mein lieber Robert, ich bin zurückgekehrt aus Japan. Was hast du in den letzten Wochen gemacht ohne mich?
Ja, ich habe dich vermisst und ich habe lange wieder darauf gewartet, dass wir endlich mal hier wieder starten können und was kochen können. Und du hast mir ja was versprochen und ich schaue, ob du das heute eingehalten hast.
Ja, und jetzt kommen wir nämlich zu der Wahrheit. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was ich dir versprochen habe. Aber was wir heute hier machen, erklärt sich eigentlich relativ einfach für diejenigen, die vielleicht erst bei dieser Folge einschalten, weil wir haben ja schon echt ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen dazu bekommen, die ja wirklich fleißig dabei sind. Und wir haben auch tatsächlich schon viele positive Bewertungen gekriegt für diesen tollen Podcast. Robert, in deiner wunderbaren Roberts Barbecue Lounge, was kriegst du so an Feedbacks für deine Kochkünste, vor allen Dingen im Rahmen dieses Podcasts?
Also im Rahmen des Podcasts sehr, sehr viel positiv. Ansonsten muss ich immer wieder meinen Küchenchef loben, weil während des Geschäfts koche ich nicht mehr.
Ja, das ist, das kannst du dir jetzt auch gönnen. Das kannst du dir auch ausloben. Du hast dir ja diesen Meet Me Mittwoch angeeignet, den wir auch schon mal besprochen haben. Finde ich ja wahnsinnig geil, deine Rippchenaktion. Du hast dir so was anderes ausgedacht hier, To-Go-Boxen?
Genau, To-Go-Boxen. Ab nächste Woche sogar mittags erhältlich. Bedeutet einfach, wir wollen den Mittagstisch unterstützen. Wir haben von vielen Eltern jetzt schon sehr, sehr positive E-Mails bekommen, obwohl die noch gar nicht gegessen haben.
Schöner Effekt.
Ja, sehr schöner Effekt, weil die ganzen Schulen, die ganzen Kantinen werden eingestellt.
Wie, die ganzen Kantinen werden eingestellt?
Du hast in kaum noch einer Schule eine Kantine. Es wird zu teuer. Eltern beschweren sich natürlich über das Essen, weil sind wir mal ganz ehrlich, welches Kind freut sich über eingelegten Matjes?
Ja, kenne ich jetzt drei nicht.
Genau, und das ist halt das Problem. Natürlich sollte es jetzt auch nie zu ungesund werden, aber wir haben gesagt, bevor sie zum Dönermann rennen und ihren 10 Euro dort verlieren, haben wir gesagt, komm, wir machen so eine Nudelbox, wir machen so eine Pommesbox, Chili con Carne, Rippchen oder Burger. Und natürlich ist es jetzt auch nicht die gesündeste Ernährung. Also 7 Tage die Woche sollte man es nicht machen. Aber ich sag mal, für einen geilen Tag, wo man wirklich mal richtig Hunger hat, einfach so eine, du kennst ja von früher unsere Mac and Cheese Box mit frischem Krautsalat, die Nudeln, eine richtig schöne amerikanische Käsesoße, Baconwürfel, Röstzwiebeln und. Das für 5,50 Euro. Ich glaube, da kann sich kein Elternteil beschweren. Und die Kinder werden wenigstens einmal die Woche ordentlich satt, ohne Matjes mit Kartoffeln.
Das klingt, aber mir hält sich schon das Wasser im Mund zusammen. Warum frühstücke ich eigentlich nie, bevor wir das hier aufzeichnen? Wir haben heute wieder eine tolle, beziehungsweise ich habe heute wieder eine tolle Challenge für dich vorbereitet, mein lieber Robert. Ich muss gestehen, in meinem Japan-Urlaub ist so viel passiert, dass ich leider, glaube ich, vergesse. Was habe ich dir denn beim letzten Mal versprochen? Erinnerst du dich noch daran?
Ja, dass du mir eine Zutat aus Asien mitbringen willst.
Wobei, doch, dieses Versprechen habe ich sogar indirekt eingehalten, fällt mir gerade ein. Aber egal, wir kommen ja erstmal zur Challenge. Ich fordere dich ja heraus. Ich habe dir 3 Zutaten mitgebracht, woraus du was Tolles kochen sollst. Und du weißt aber nicht, was es für Zutaten sind. Robert, was glaubst du denn, könnte ich dabei haben?
Ich überlege jedes Mal, aber dein Kühlschrank ist immer so leer. Es können nur Reste sein.
Ich sag mal so, tatsächlich sind es dieses Mal... Oder ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen, Robert, weil jetzt kommen auch schon die Zutaten. Ich habe heute 3 Zutaten aus 3 unterschiedlichen Lagern mit 3 unterschiedlichen kulinarischen Geschichten mitgebracht. Ich denke mal, deine Erwartungen sind gerade sehr hoch.
Ja.
Wir gehen ja jetzt so langsam mit ganz langen Schritten auf Weihnachten zu. Und es gibt immer so ein paar Sachen. Pass auf. Keine Sorge, ich habe keine Lebkuchen dabei.
Das war genau in meinem Kopf. Jetzt hat er wieder die Süßigkeitenabteilung Kaufland oder Netto oder was weiß ich nie für einen schönen Supermarkt abgeplündert und das Weihnachtszeug mitgebracht.
Keine Sorge, so weit sind wir noch nicht. Aber, also gute Idee, aber egal. Ich habe etwas mitgebracht. Es bleibt ja bei jedem Weihnachtsessen immer was übrig. Und wenn man eine Großfamilie ist und man kocht dann gerne zusammen zu Hause, dann gibt es immer so vereinzelte Packungen von Dingen, die übrig bleiben. Und da habe ich dir jetzt was mitgebracht, was sehr häufig in meinen Kreisen übrig bleibt. Und zwar das hier. Was siehst du da vor dir?
Ein Kartoffelrösti. Ein fertiger Kartoffelrösti.
Richtig, ein fertiger Kartoffelrösti. Und was bleibt natürlich Weihnachten noch übrig, wenn man sagt, Mensch, man sitzt mit seiner Familie zusammen und dann hat man natürlich vielleicht noch eine ganze Packung
Schinkenbockwurst. Wenn du jetzt noch den Kartoffelsalat auspackst, das wäre perfekt.
Naja, den habe ich nicht dabei. Die eine Zutat aus Asien habe ich nämlich mitgebracht, weil in Japan habe ich mich so ein bisschen in diese wunderbare Soße verliebt. Und die habe ich tatsächlich, als ich jetzt im Supermarkt war, auch hier in Deutschland gefunden.
Saté-Soße. Okay, Erdnusssoße.
Erdnusssoße. Dann, mein lieber Robert, bist du bereit, die Challenge zu beginnen?
Nein.
Dann starte ich die Zeit. Jetzt geht's los. Mein lieber Robert, was machst du mir aus einem fertigen Kartoffelrösti, Schinkenbockwurst und Saté-Soße?
Erstmal müssen wir uns den Kartoffelrösti angucken, weil das sind so Produkte, die ich wirklich tatsächlich noch gar nicht in meinen Fingern hatte. Mal eine fertige Bratkartoffelpfanne oder so, ja, aber so ein Kartoffelrösti habe ich noch nie gehabt.
Sieht halt auch schon so unfassbar eklig aus, wirklich. Es sieht halt wirklich sehr, sehr, sehr eklig aus, muss ich sagen, diese Fertigpackungen immer. Ich meine, wenn es dann gebraten ist, ist es lecker, aber irgendwie so sieht es halt aus wie eine homogene Masse.
Genau, also ich würde jetzt schon fast sagen, das ist ja wirklich, es hält ja gar nicht zusammen, ne? Das ist, ich weiß gar nicht, wie man das machen soll.
Es riecht auch so säuerlich ein bisschen, ne? Also ich finde so bei, warum riechen eigentlich Schwefel? Warte mal ganz kurz, die Frage, warum riechen eigentlich so Fertigprodukte immer leicht säuerlich?
Weil sie geschwefelt sind. Du hast Fertigkartoffeln und dann hast du immer eine Schwefellage.
Wieso denn das?
Damit es länger hält.
Ach so.
Und keine Kühlung braucht meistens.
Verstehe. Du fühlst jetzt gerade so ein bisschen verloren da drin rum. Was nee, ist?
Verloren nee? Nicht. Tatsächlich haben wir ja hier jetzt die Stücken, die sehen ein kleines bisschen aus wie Spätzle. Und wir werden dir zweierlei Variationen davon machen. Ich werde einmal die Kartoffeln ein bisschen so in Soße machen, wie so ein kleines Rahmen. Die Wurst wird Einlage sein. Und dann werde ich dir noch mal ein bisschen was hier richtig rösten, knuspern, dass man das dann drüber macht, wie so ein, ja, so als Beilagen-Cornflakes, sage ich jetzt fast mal.
Also praktisch dreierlei vom Rösti in Saté-Soßenrahmen mit Bockwurst.
Genau, mit Bockwurst. So in der Kombination, weil was will man groß aus der Bockwurst machen?
Also ich sag mal so, ich denke ja hier schon ein bisschen vorausschauen. Jetzt ist ja wie gesagt bald Weihnachten und es gibt ja Sachen, die bleiben Weihnachten immer übrig. Und was macht man dann daraus, wenn man dann am 27., wobei da haben die Geschäfte wieder auf, am 26. alleine zu Hause sitzt und sagt, Mensch, jetzt habe ich hier noch Bockwurst und Rösti und
Wie gesagt, braten und. Du kannst hier einen Wurstgulasch draus machen. Das ist ja so typisch deutsch, beziehungsweise sogar typisch Sachsen. Was machen wir aus der restlichen Wurst? Machen wir einen Wurstgulasch oder so einen Jangau oder was weiß ich nicht alles. Also das wäre ja so Typ. Aber jetzt ist es natürlich mit dem asiatischen Flow, mit der Kartoffel. Kartoffel ist natürlich cool, weil ich glaube, das wissen die wenigsten, dass nicht nur Reis, sondern auch in vielen Gebieten Asiens, also es gibt bestimmte Gebiete, wo es sehr, sehr kalt ist, wo zum Beispiel die Kartoffel überwiegend genutzt wird. Ne, rein theoretisch bin ich auch gerade am überlegen, ob ich richtig Special mache. Da müsste man noch mit Ei arbeiten und, dass man die Kartoffel tatsächlich runterstampft. Und wie so ein Stampf jetzt macht und dir 2, 3, 4, 5 Gnocchis macht. Oder ich mache jetzt generell einen Kartoffelstampf und lasse das hier so ein bisschen über, dass man die Soße wirklich Kartoffelpüree hat, Soße drumherum, bisschen Röst dazu und dann halt die Bockwurst.
Warum ist Bockwurst eigentlich so furchtbar witzig? Ich bin gespannt, was du jetzt gleich drauf zauberst. Also, du hast jetzt noch 26 Minuten Zeit. Schieß mal los, erzähl mal.
Ja, also ich hau jetzt die Kartoffeln in den Topf, mache ein ganz kleines bisschen Milch dran. Milch ist, denke ich mal, ganz in Ordnung als Zusatzprodukt, weil ich kenne eigentlich keinen mehr, der keine Milch hat. Oder Sojamilch oder Ersatzprodukt ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Ist das eigentlich bei dir schon irgendwie angekommen? Trend, Milch reduzieren, lieber Sojaprodukte und lieber anders? Oder bist du noch Kuhmuh?
Also ein bisschen ist es bei mir angekommen, weil tatsächlich schweife ich, wenn es Hafermilch gibt, auf Hafermilch um. Weil das mir irgendwie tatsächlich ein bisschen besser schmeckt mittlerweile als Kuhmilch, muss ich sagen. Vielleicht ist es auch nur eine Kopfsache. keine Ahnung. Aber ich muss sagen, Hafermilch finde ich persönlich mittlerweile nicht schlecht. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt sage, geht Kuhmilch.
Nee, das wollte ich schon nicht damit herauskitzeln. Das tut mir leid, wenn das so ankam. Nee, ich finde es einfach nur interessant, weil viele meiner Freunde wirklich jetzt auch so diesen, was heißt Foodtrend, aber so ein bisschen gesünder mitgehen. Und ich sag mal so, gerade hier jetzt zum Beispiel, das tut mir auch leid, diese 1,5% Milch schmeckt ja nun wirklich fast nach nichts mehr. Ne? Also muss dann so mit Gewürzen arbeiten und allem drum und dran. Also 3,5%ige Milch bin ich immer noch, steht bei mir immer da. Aber ja, alles andere. Es gibt ja sogar 0,1%ige Fettigmilch. Also das ist auch Wasser.
Du wirst lachen, als ich in Japan war, gab es ein sogenanntes All-Free-Bier. All-Free-Bier. Das war ein Bier, was alkoholfrei war, kalorienfrei und zuckerfrei war. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, was da für Geschmacksverstärker drin war. Es hat aber sehr gut nach Bier geschmeckt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es, aber Spaß macht es halt nicht, ne?
Ja. Nein, musste es nicht, aber es hat geschmeckt.
Ich muss nur mal in die Pfanne. Oh, nee, alles gut. So. Hier kommt auf jeden Fall dein Röst rein. Ich bin halt noch am Überlegen, wie ich deine Bockwurst mache. Weil es muss ja nicht immer...
Nicht immer gekocht sein, wa?
Ja, ich würde sie dir schon braten, aber dann kommt es auch immer wieder, schnitz mal jetzt, weil wir haben ja ein bisschen Zeit, ne, mach mal irgendein Special draus oder... schwierig.
Also ich muss ja sagen, ich hatte mal, war einmal, das ist aber auch schon ein bisschen was her, in der Kantine essen, in einem Unternehmen, wo ich früher mal gearbeitet habe, und der Koch hat aus allen Würstchen grundsätzlich immer so Tintenfische geschnitten. Ja. Ich weiß nicht, was das war, aber er hat aus allen, ob das eine Mettwurst war, ob das eine Bockwurst, eine Wiener, es war sein Markenzeichen.
Aber sehr schön, wenn er sich wenigstens noch Mühe gibt und sagt, ey komm, ich möchte nicht ganz so auf dem Trocknen sitzen und euch hier einfach nur einen Wiener geben, sondern schön geschnitzt. Wir haben damals auch ganz viel, sowohl mein Küchenchef als auch ich, Kinderbuffets. Da haben wir immer die Wiener aufgeschnitten, auch wie so ein Oktopus, und oben den Oktopus kurz in so ein, ich sag jetzt mal Art Bierteig, ohne Bier natürlich, wegen Kinder. Kurz eingetippt, kurz in die Fritteuse gehalten und dann waren das halt kleine Tintenfische.
Ja. Irgendwie ist es süß, aber ist auch ein bisschen witzig. So, jetzt hast du Folgendes gemacht. Du hast jetzt die Saté-Soße, genau, in Wasser angesetzt.
Genau. Wir werden dann zum Schluss auch noch ein kleines bisschen Milch geben. Jetzt erstmal wirklich nur zum kurzen Aufkochen. Hier die Kartoffeln kochen auf. Da müssen wir dann auch gucken, wie das schmeckt. Was ich da noch überhaupt dran schmeißen kann an Gewürzen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dich ein bisschen ärgere. Naja, Asien ist ja auch bekannt für Schärfe.
Oh Gott. Bitte nicht so scharf.
Ja, wenn du mich ärgerst mit Kartoffelrösti fertig und Bockwurst aus, ne, ja, dann mache ich jetzt mal wirklich asiatisch.
Dann mach mal asiatisch.
Nee, mach mal nicht, weil ich glaube, das würdest du wirklich nicht durchhalten. Wir haben ja da vorne so schön kleine, selber getrocknete Chilis.
Sehe ich gerade, das sieht total niedlich aus da vorne. Wo hast denn du die her?
Die habe ich von meinem Nachbar. Da wir ja hier größtenteils Grünpflanzen, bis auf das, was hier oben ist, alles frisch immer haben. Also die Blümchen auf dem Tisch hier vorne gleich, wenn man reinkommt im Eingangsbereich, ein paar frische Blumen, frische Kräuter, wie man sieht. Haben wir dann draußen, haben wir ja eh auf jedem Tisch eine Chilischote, und wir fanden das cool, weil es einfach zur Thematik hier passt.
Ja, ja? Okay. Ich sehe hier gerade übrigens, sind das die Boxen, die du dann sozusagen...
Unter anderem,
okay. Also hast hier so schöne schwarze und Pappboxen und To-Go-Boxen dir schon alles vorbereitet.
Ja, wir müssen halt gucken, wie es ankommt. Also bis jetzt wird es ja sehr positiv aufgenommen. Ab nächste Woche ja, wie gesagt, das etwas Neuere. Da schauen wir mal, wie das dann ankommt. Genau.
So, erzähl mal, du halbierst jetzt die Bockwurst.
Genau.
Eine Bockwurst mit Luftloch sehe ich gerade.
Da sieht man mal, wie oft man gerne mal geärgert wird, ne, von der Industrie. Von wegen, hier ist immer alles 100% und, ne, hier siehst du wunderbar diesen einen Stich, wo dann meistens noch Gewürz reingestochen wird. Deswegen ist das Loch dort.
Ach so, okay. Warte, ja.
So. Zack. So, Nummer 1.
Also packst jetzt die Bockwurst halbiert in eine Pfanne mit Fett. Genau. Jetzt machst du die zweite Bockwurst.
Genau. Ich will dann einfach mal ein bisschen was probieren, weil wir wollen ja ein bisschen kreativ sein. Klar, was heißt kreativ, ne? Auch immer schwierig zu bezeichnen.
Ich habe in Japan übrigens etwas gegessen, was ich unfassbar lecker fand. Und zwar Okonomiyaki. Kennst du das Gericht?
Ist das das mit dem gefüllten Hähnchen?
Nee, Okonomiyaki ist Kohl mit Ei und Nudeln gebraten.
Ja.
Und darauf dann noch Speck und dann nochmal eine Schicht Kohl mit Nudeln und dann darauf noch ein Spiegelei.
Das klingt sehr interessant, okay.
Ja. War sehr lecker, wie so eine Art Pfannkuchen, nur halt mit Nudeln und Ei und so, so ähnlich wie deine Krautnudeln, nur halt als Pfannkuchen und mit diesen Rahmennudeln halt.
Ja, okay. Ja, du hast mir ja auch ein Bild geschickt, was du unbedingt mal bei mir hier haben möchtest.
Ja, das habe ich sogar mir extra abgespeichert, dass ich es nochmal zeigen kann, weil es gibt ein Gericht in Japan, das fand ich unfassbar lecker. Und zwar, also ignoriere diese Taco-Hand da drauf, aber das ist japanisches Curry. Ich war nämlich in einem Restaurant dort gewesen, was, also ich wollte richtig japanisches Curry mal essen. Und ich habe dann geguckt und erstaunlicherweise ist es in Tokio gar nicht so leicht, wirklich ein Restaurant zu finden, weil es so viel ist. Und du bist dir dann so wahnsinnig unsicher, wo du halt hingehen kannst. Und dann bin ich irgendwie in ein Dragon Quest-themed Restaurant reingeraten. Und da gab es japanisches Curry. Und ich meine, mal abgesehen von der Form, also es wurde halt serviert mit in einem Reiskecks in der Mitte. Und dann war dieses Curry drumherum. Und dann haben die noch so einen Taco drauf gemacht oder ein Tortilla-Chip in Form einer Hand, weil das irgendwie zu diesem Dragon Quest-Spiel gehört. Aber dieses japanische Curry, meinst du kriegst japanisches Curry hin? Mit butterzartem Fleisch und diesem noch nicht starken, aber sehr angenehmen Geschmack nach Umami-Curry.
Also, es ist eine Herausforderung. Hinbekommen tut man alles, wenn man sich Mühe gibt, wenn man sich beließt. Ich sag mal so, Teil der Gerichte hier habe ich auch noch nie gekocht. Ne? Das ist einfach eine Zusammensetzung. Wir hatten gestern wieder zwei Gäste, die haben sich tierisch über mein Roastbeef mit Kürbis-Zwiebel-Chutney gefreut, wo auch jeder sagt, ja, es ist ja mittlerweile überall bekannt. Die haben es noch nirgendwo gesehen. Ne? Ich finde es einfach immer wieder cool, wirkliche herzhafte, süße Chutneys herzustellen. Das dann in Kombination mit einem geräucherten Roastbeef, also wirklich selber gemacht, mit einem tollen Räuchersalz. Und das ist ja, was Köche ausmacht, dass man diese fünf Verbindungen zusammenbringt. Und man darf nie vergessen, deswegen finde ich auch die, ach Mensch, Sichuan-Küche so interessant, weil die ja viel mit Schärfe spielt und die haben halt verstanden, wie Schärfe wirklich ausgelöst wird, weil direkt Schärfe auf der Zunge gibt es ja nicht. Das ist ja, sag ich mal, eher so ein Vorurteil. Und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dass das wirklich eine Kopfsache ist, das finde ich so cool.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch, glaube ich, sehr viel Psychologie, diese Scoville-Geschichte dahinter. Erzähl mal, zwischendurch hast du jetzt hier noch ein paar andere Dinge gemacht. Was tust du gerade?
Genau, ich habe jetzt deine Soße kurz abprobiert, weil ich muss ja erstmal selber probieren, wie sie überhaupt schmeckt. Ein bisschen mit Milch verfeinert, dass so ein bisschen etwas dickeres Rahmen entsteht, aber auch ein bisschen bekömmlicher wird, anstatt jetzt so diese Dickmasse zu haben. Die Kartoffeln sind soweit fertig, die werden jetzt gestampft und die Pfanne ist extrem heiß. Warum? Weil wir da natürlich jetzt noch dein Extra drauf machen vom Kartoffelrösti. Die Verbindung hier, diese wirklichen schön gebratenen Stücke. Genau. Lass mal jetzt auch wunderbar braten. Kann richtig heiß bleiben. So, jetzt brauchen wir noch was zum Pürieren.
Ja. Übrigens, du hast mir ja beim letzten Mal empfohlen, dass ich doch mal in Japan Walfleisch probieren soll. Jetzt muss ich allerdings eine kleine ernüchternde Tatsache, oder was heißt ernüchternd, aber interessante Tatsache ans Tageslicht bringen, dass es gar nicht so leicht gewesen, überhaupt noch Walfleisch irgendwo zu finden.
Das glaube ich dir auch. Also wir hatten es ja auch nur durch Zufall auf einem kleinen Markt gefunden, der uns dann gesagt hat, ey, probier doch einfach mal, ne, weil die haben gemerkt, okay, wir testen uns da gerade durch. Das Interessante, natürlich ist jetzt die Frage, hast du oder hast du nicht?
Also ich sag mal so, ich habe es dann leider nicht geschafft, welches zu finden, weil Sushi-Geschäfte oder die Sushi-Läden oder Restaurants, also ich sag mal so, Restaurant ist ja eher so ein Begriff, den ich in Japan ehrlich gesagt eher nicht benutzen möchte, weil du hast halt 4 Quadratmeter Raum, wo 8 Leute drin sitzen und das war's. Und dann bedient dich ein Küchenchef und dann in Möglichkeit sogar noch anonym. Dann hast du so wirklich Vorhänge zwischen den Gästen oder halt vor dir. Also am interessantesten fand ich das bei Ichi Ramen. Das war eine Kette in Japan, wo es halt Ramen gibt.
Ja.
wo ich auch zweimal essen war. Rahmen waren unfassbar geil, muss ich dazu sagen. Also, sie waren wirklich, also, da kannst du hier, kann jedes deutsche Rahmenrestaurant oder vermeintlich deutsche, was nicht, also, wobei in Berlin gibt es ein paar Ketten, die, also, ein paar Läden, die wirklich, wirklich gut sind, aber so in Deutschland kann da wirklich eigentlich alle einpacken, so was Rahmen angeht. Aber du kommst halt rein, du bestellst an einem Automaten vorne und dann setzt du dich in deine Kabine und dein Essen wird dir durch eine kleine Klappe durchgereicht. Du hast keinen Kontakt mit Menschen, keinen Kontakt mit niemandem. Wenn du was nachbestellen willst, gibt es an deinem Tisch eine Klingel und dann ist es nicht so, dass du dem Mitarbeiter was sagst. Nein, du hast dann so kleine Karteikärtchen, wo du dann ankreuzen kannst, was du noch nachbestellen möchtest. Also komplett durchgedacht, dass du mit niemandem sprechen musst.
Also ideal für dich.
Nee, eigentlich nicht. Ich rede ja mit Leuten.
Ich weiß, das war ja die Ironie daran. Du bist ja genauso wie ich. Also wir sind redebedürftig, wir wollen mit den Leuten interagieren. Also für dich muss das ja wirklich dann sowas Horror sein.
Na, Horror war es nicht, aber es war eine interessante Geschichte. Also ich denke, mir ist so ein bisschen klar geworden, warum die Japaner sehr introvertiert sind, sag ich mal. Und vor allen Dingen auch sehr isoliert sind. Aber sie isolieren sich ja auch selber irgendwie. Ja. Das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen durch die Kultur, die sie haben.
Ja, aber es ist halt ein ruhiges Volk. Es ist ein sehr strukturiertes Volk. Und wie gesagt, vom Essen her und generell auch von Technik und anderen Dingen, glaube ich, warst du überwältigt.
Ja, wobei ich aber auch sagen muss, also so ein großer Unterschied zu dem, was wir in Deutschland haben, war jetzt nicht, muss ich sagen.
Wirklich nicht mehr?
Nee, also ich hatte jetzt nicht so den Eindruck wie, boah, voll technologisiert, das war fast schon identisch. Was mir sogar am Flughafen aufgefallen ist, war es sogar fast schon eher etwas rückschrittlicher als bei uns, hatte ich den Eindruck. Weil ich wusste da am Flughafen, also hier, man kann ja über den BER sagen, was man will, ne, das ist ein Thema, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber zumindest ist es halt alles irgendwie digital. Du legst deinen Reisepass auf diese Schranke, gehst durch, tschüss. Ja. In Japan, da gibt es zwar auch so ein Terminal, man muss aber dazu sagen, ich musste trotzdem 3 Zettel ausfüllen, die ich dann nochmal beim Zoll extra abgeben musste.
Wow, das ist
und
auch
das richtig. Nicht nur ich, sondern alle anderen auch. Und das staute sich dann natürlich dort.
Ja. Aber
der Flughafen Tokyo Narita, solltest du irgendwann mal da sein, ist optisch, sag ich mal, ein Kaufland oder ein Rewe. Also es ist halt, nee, anders. Kennst du noch die Realmärkte von früher, die es ja nicht mehr gibt?
Ja.
Also diese grauen Balken oben mit diesen hässlichen Neonröhren und alles so ein bisschen altbacken.
Genau.
So sah der gesamte Flughafen aus, nur mit dem Unterschied, dass es dort nichts zum Einkaufen gab.
Ja, da freut man sich doch.
Ja. Und auch geil fand ich so dieses Schild, als ich dann wieder abgeflogen bin, vor dem Sicherheitscheck-in, das wohl auf mehreren Sprachen, auch auf Deutsch übrigens, aber halt sehr schlecht übersetzt, drauf stand, von wegen bitte beachten Sie, dass nach dem Sicherheitscheck keine Shoppingmöglichkeiten mehr existieren.
Okay, Wahnsinn, das braucht man.
Ja, und der Wartebereich am Flughafen, bevor es ins Flugzeug ging, gleichte auch eher einem Arztpraxen-Wartezimmer.
Wahnsinn. Und das hast du dir angetan, freiwillig.
Ja, aber Japan an sich war super geil. Also bis auf das war es super, super geil. Jetzt erzähl mir mal, was machst du hier? Es ist gerade in der Zwischenzeit sehr, sehr viel passiert. Was stechst du hier rund aus überhaupt?
Ja, wir haben ja gesagt, also ganz normal sind wir ja hier nie. Dabei bleibe ich auch und das werde ich dir genauso. Das heißt, nur weil man was ganz Urtypisches macht, heißt ja nicht, dass man es normal machen muss. Also wir haben jetzt auch wieder, ne, jetzt gerade weil du mir von deinem Schicht-Krautsalat und so erzählt hast, ne, will ich dir ja immer irgendwie ein bisschen entgegenkommen. Ja, deine Reise und. Asia, du hast mich jetzt schon wieder ein bisschen inspiriert. Ich glaube, das sieht man auch ein bisschen.
Ich sehe schon, du packst jetzt hier gerade in eine Kreisform. Hast du unten die Masse, Kartoffelmasse, Rösti-Masse reingemacht. Dann hast du jetzt die Bockwurst auch kreisartig geschnitten. Packst die jetzt nochmal rein, machst jetzt wie so eine Art Schichtsalat mit der Bockwurst.
Genau, wir machen einen Schichtrahmen-Dessert. Das heißt, du hast dann mehrere Schichten, das müsste auch halten.
Das sieht ja geil aus.
Wir haben dein Süßchen. Und? Hier geblieben. Wir haben dein Topping.
Na, okay, das sieht jetzt schon wieder. Also, Robert, ich weiß nicht, wie du das machst, aber das sieht jetzt schon wieder richtig geil aus.
Ich hoffe doch. Also, wie gesagt, langweilig gibt es bei uns nie. Wir wurden übrigens, wir haben jetzt auch wieder eine Auszeichnung bekommen. Also, was heißt wieder? Die erste. Das kann ich gar nicht. Darf ich eigentlich noch nie erzählen, ne? Ich krieg's schon wieder bestimmt auf die Fresse. Wir wurden tatsächlich von einem regionalen Journal hier ausgezeichnet als bestbewertetes Restaurant in kürzester Zeit. Wir haben auch andere Restaurants, selbst unseren lieben Freund unten vom Sushi-Laden, den ich ja wirklich liebe, ne? Also unser liebes Hidden Place da unten, schöne Grüße. Macht bitte so weiter. Ich finde euch total geil. Ich bin auch froh, dass ich sie kennengelernt habe, das liebe Pärchen davon. Genauso wie unten die liebe Sabine vom Salimba. Aber wir haben tatsächlich sehr positive Bewertungen in diesem Portal bekommen von unseren lieben Gästen, die das Ganze hier ein bisschen aufgepusht haben dadurch. Ja, wie viel Zeit haben wir noch?
Wir sind tatsächlich jetzt durch, das Essen ist fertig, du hättest jetzt noch 10 Minuten gehabt. Und wenn ich jetzt das Foto so angucke, was ich eben gezeigt habe, entdecke ich eine gewisse Ähnlichkeit.
Ich sag ja, Inspiration.
Ja. Aber finde ich geil. Fühle ich mich gleich wieder in Dragon Quest versetzt.
Nur ohne Hand. Aber ich denke mal, das ist jetzt so wirklich eine Kombination aus Asia trifft deutsche Küche, Fusion, wie man es ja jetzt so gerne sagt. Und ich würde sagen, lass es dir schmecken.
Vielen lieben Dank. Wir müssen aber noch über eine Sache reden, wenn wir schon hier das Gericht haben und indirekt ja auf ein Gaming-Restaurant jetzt gestoßen sind. Du hast mir gerade eben die Knabe-Cola in die Hand gedrückt. Ich möchte jetzt Werbung an der Stelle mal ganz kurz sagen, weil ich habe sie jetzt noch nicht probiert, wobei du hast sie ja gekauft und bezahlt und ich würde sie jetzt mal live hier im Stream testen. Du hast sie ja schon öfters probiert und ich denke mal, warum hast du die überhaupt in dein Sortiment aufgenommen?
Ich schaue den YouTuber schon seit Jahren. Es geht um den Hand of Blood. Ich finde das total geil. Ne? Auch jetzt letztens wieder, was man sieht, was wirklich Leute mit großen Ideen machen können. Ne? Der hat jetzt eine riesen Tierheimaktion gestartet, wo er sein ganzes Equipment verkauft hat und. Und dann dachte ich mir, okay, Cola ist wirklich mittlerweile für mich schwierig zu finden, überhaupt was mir schmeckt. Ich bin so oder so eher Typ Pepsi als Typ Coca-Cola. Es gibt auch andere Super-Colas, es gibt auch Super-Billig-Colas und. Aber es hat mir nie richtig gepasst. Und tatsächlich, auch hier streiten sich ja die Geister. Manche sagen, ey, das schmeckt mir überhaupt nie. Was auch vollkommen verständlich ist. Ich finde auch cool, wie er darauf reagiert und sagt, ja, es ist nun mal jeder Geschmack anders. Mich hat's auf den Punkt getroffen. Und nachdem ich es dann einmal probiert habe, wo es die Aktion im Netto gestartet hat, dachte ich mir, okay, jetzt schaue ich mal und. Und wir haben tatsächlich zwei riesengroße Paletten voll mit der normalen Knabe-Cola gehabt, eine Palette voll mit der Zero und wir haben von der Zero jetzt noch 5 Stück und von der normalen 3. Also es ist sehr, sehr gut. Es kommt sogar super bei den Gästen an, weil gerade Coca-Cola Zero, also ist schwierig, irgendein gutes Produkt zu finden, was aber auch preislich in der waagerechten ist. Und jetzt haben wir ja auch noch so ein typisch amerikanisches Ding hier drin, ne? So ein bisschen diesen Flair. Und dieser typische Flair USA ist nun mal auch kühle Dose. Es hat einfach auf den Punkt gepasst.
Ich weiß noch, als du mir die Dr. Pepper damals immer in die Hand gedrückt hast, die habe ich auch super, super gerne hier getrunken. Es ist auch so ein bisschen das Ambiente, was du halt hast. Es ist wirklich so, du kommst hier rein, es ist eine Lounge, es ist dieser Diner-Charakter, du hast hier alles, was du brauchst und dann kriegst du auch noch geiles Essen serviert. So, jetzt probiere ich mal die Knabe-Cola. Das ist das erste Mal, ich bin ja auch ein Hand of Blood-Fan, muss ich ja dazu sagen. Öffne jetzt mal die Dose mit einer Hand. Sehr gut. So, also es riecht halt wie, mach mal auch auf deine, ich habe die Zero-Variante, du hast
die normale,
die mit Zucker, genau, die normale Variante, dann Prost. Ja,
das also geht doch. Geht halt sogar in die Dr. Pepper-Richtung in meinen Augen.
Finde ich auch.
Kurz hier auch einen Schluck raustrinken.
Probier auch mal die Zucker, ja.
Mir schmeckt tatsächlich Zero 500 mal besser. Das ist aber halt wieder das eigentliche.
Das ist wirklich, die Zero schmeckt aber auch besser. Ja. Ich finde, ich habe also die mit Zucker schmeckt auch gut. Die mit Zucker erinnert mich ein bisschen, kennst du von Aldi diese, ich glaube, wie heißen die nochmal, Riva-Cola? Mhm.
Ja, die so ein bisschen mit Wasser versetzt ist.
Ja. So Wasser versetzt Cola-Geschmack, und aber die Zero, ich weiß gar nicht, was ist denn da der große Unterschied? Sind da die gleichen Zutaten drin? Also wir haben hier Wasser, Kohlensäure, natürlich Zitronenaroma, mit anderen natürlich noch Aromensäurungsmittel, blablabla. Also hier kommt Zitronenaroma sehr weit vorne.
Ist zwar hier auch beschrieben mit natürlichem Zitronenaroma, aber groß anders unterscheiden sich nie, nur halt, dass der Zuckeranteil komplett nach unten gesetzt wird. Und das, also Zucker wissen wir ja, ist trotzdem drin, aber halt in einer anderen Form, weswegen nie ganz so deklariert wird. Also ich denke mal, es wird schon Teile Zucker drin sein. aber ich finde sie sehr, sehr interessant und mir schmecken sie persönlich sehr gut.
Also ich muss sagen, die Zero-Variante schmeckt mir auch sehr, sehr, sehr gut. Und eine Sache fällt mir gerade direkt auf. Weißt du, was da nicht drin ist? Da ist gar kein Aspartam drin.
Du meinst die E-Nummer?
Aspartam wird immer ausgeschrieben. Was die E-Nummer E150D ist, weiß ich leider nicht.
Das ist Färbemittel.
Okay.
E-Nummer, Entschuldigung, steht ja auch davor, Farbstoff ist immer hier, damit es schwarz wird.
Ach so, okay.
Deswegen.
Also es ist auf jeden Fall Acesulfam-K drin ist. Aber gut, wir ballern uns ja so viel rein. Mein lieber Robert, ich danke dir fürs Kochen. Ich werde das jetzt gleich sehr genüsslich mit dir zusammen verspeisen und dir noch ein bisschen mehr über meinen Japan-Urlaub erzählen. Wir dürfen nur nicht vergessen, gleich ein Foto wieder davon zu machen.
Ja, genau. Aber das andere kam auch schon, ich fand es total cool. Also ich habe das auch Freunden von mir erzählt, was wir da gemacht haben. Immer mehr Leute lernen uns ja hier gerade in Radebeul über den Podcast kennen. Und es ist eine sehr witzige Alternative.
Eine Anekdote muss ich dazu auch erzählen. Ich poste ja unseren Podcast in meiner WhatsApp-Story und mich schrieb ein alter Bekannter den habe ich das letzte Mal vor 5, 6 Jahren oder so. Da habe ich noch in NRW sogar gelebt. Schrieb der mich jetzt an und meinte so von wegen, was ist denn das für ein geiler Podcast? Ich höre den jetzt immer, wenn ich zur Arbeit fahre, könnt ihr vielleicht mal mehr Folgen rausbringen.
Wenn wir irgendwann groß und berühmt sind, werden wir hier jede Woche für euch sitzen. Sogar mit live. Ne?
Mit Bild.
Aber das wäre ja vielleicht mal so eine Idee. Also vielleicht bin ich dir da jetzt auch wieder ein Stück zuvor. Wir haben noch nie drüber geredet. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal irgendwann fragen, wenn wir die 100 Zuschauer haben, in meinen Augen. Falls wir sie noch nicht haben.
Wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge hatten wir fast 200 Hörende gehabt.
Ja. Aber wenn wir wirklich richtig 100 Zuschauer haben, kann man ja drüber überlegen, ich habe ja noch meinen alten Twitch-Account, dass man wirklich sagt, ey komm, wir machen irgendwann mal eine Live-Folge. Oder zur, was passt hier am besten, ne? Zur 666. Folge, beziehungsweise zum 666. Zuschauer. Oder, keine Ahnung.
Man könnte ja wirklich mal überlegen, ob man sagt, diesen Podcast auch als Videopodcast umzusetzen und man macht einfach eine Video-Episode daraus. Und dann zieht man das so ähnlich auf wie, guck, James May, falls du den kennst.
Ja, aber ich würde sagen, da lassen wir einfach die Zuschauer, die diesen nächsten Podcast hören, die könnt ihr ja gerne schreiben, die können ja gerne mir schreiben. Wer Ideen hat, bringt sie einfach mit ein, wie immer. Und sollte euch diese Idee jetzt wirklich reizen, schreibt uns das.
Auf alle Fälle. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und mein lieber Robert, vielen Dank fürs Kochen.
Vielen Dank fürs Zuhören und Essen.
Challenge bestanden.
Das war Messer und Gabel, ein Podcast produziert von der schinef.de Mediengruppe.
Freundlich unterstützt von Roberts Barbecue Lounge in Radebeul West.
Ihr hörtet Robert Henschel und Paulus Schinef. Ein besonderer Dank geht an Clemens Hartmann.
Geschnitten von Alexander Weide.
Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne ein Abo auf eurer Lieblings-Streaming-Plattform da.
Leckere Gerichte, Veranstaltungen und alle aktuellen Mittagsangebote von Roberts Barbecue Lounge findet ihr auf roberts-bbqlounge.com.